Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Gregor, bist du schon mal auf eine Phishing-Mail reingefallen?
Boah, ich glaube nicht, aber wenn es eine sehr gute Phishing-Mail war, wer weiß, ne? Dann ist irgendwer schon seit Jahren in meinem Bankkonto und ich habe es nicht mitbekommen.
Würdest du hoffentlich merken, spätestens wenn das Bankkonto mysteriöserweise auf einmal leer ist.
Es sei denn, es sind sehr schlechte Fischer, nennt man das so, die mir nur deswegen eine Fake-E-Mail schicken, um einfach mal zu gucken, was so los ist bei dem Gregor.
Die wollen einfach nur wissen,
die brechen einfach nur ein, gucken nach und dann gehen sie wieder.
Bisher war es ja so, dass man bei vielen Phishing-Mails sich noch denken konnte, ja, okay, bei zweimal hingucken mit bestimmten Grundregeln im Internet, ja, also dass ich weiß, wenn da jetzt irgendwie krasse Grammatikfehler drin sind, dann macht mich das zum Beispiel schon mal irgendwie ein bisschen misstrauisch.
Ist möglicherweise nicht von meinem Bankberater, wenn der nicht weiß, wie er mich schreibt oder so, ja.
Aber das sind ja Phishing-Mails, die aus der alten Welt stammen. Und wir leben jetzt in der neuen Welt. Und wir leben in der Welt, wo wir die ganze Zeit darüber reden, wie unfassbar praktisch künstliche Intelligenz bei allem Möglichen ist. Das schreibt einem zum Beispiel, sagen wir oft, ja, E-Mails. Und natürlich nicht nur irgendwie uns, die wir ausschließlich seriöse und wichtige und gute E-Mails schreiben, sondern natürlich auch Leuten, die möglicherweise ja, Phishing-Mails schreiben und ganz allgemein unlautere Absichten im Internet verfolgen, kann man sagen.
Ja, es klingt, als müssten wir uns diesem Thema mal annehmen. Und zwar nicht nur das Thema konkret betrügerische E-Mails, die man vielleicht bekommt, die mithilfe von KI erstellt wurden, sondern auch so ein paar andere Sicherheitsregeln aus der KI-Welt. Also wir kriegen ja viele E-Mails von euch und zu den Fragen, die da immer wieder kommen, gehören unter anderem, was für neue Sicherheitsregeln tun sich da auf einmal auf? Ne? Also so wie das Internet ja auch zu neuen Verbrechen geführt hat, neuen Sicherheitsrisiken, ist das mit der KI-Revolution auch. Und was mache ich eigentlich mit den Daten? Man hat vielleicht einen Chatbot in der Firma oder will einen Chatbot in der Firma aufsetzen, hat aber gigantische Angst, was da möglicherweise mit den Daten passiert, die man reingibt. Was für Risiken sind da eigentlich mit dabei? All das schauen wir uns heute an.
Eine Statistik, die ich da ganz interessant finde, das war so ein Cybersicherheitsreport von so einer Cybersecurity-Firma. Die haben eine Umfrage gemacht unter 1650 Sicherheitsverantwortlichen in allen möglichen Unternehmen, unterschiedlichen Branchen. Ende 23, Anfang 24 wurde diese Umfrage durchgeführt. Und zu dem Zeitpunkt, als eben sich so abgezeichnet hat, diese Technologie, die verändert jetzt sehr, sehr viel, haben die gefragt, okay, wer wird denn eurer Meinung nach mehr profitieren? Angreifer, also böswillige KI, Cyberkriminelle oder Verteidiger, die ja auch vielleicht jetzt mit KI sich besser verteidigen können? Und 45% haben gesagt, Angreifer werden stärker profitieren. 43% haben gesagt, Verteidiger werden stärker profitieren und ja, der Rest denkt, dass sich ungefähr die Auswirkungen gegenseitig aufheben.
Das hilft mir jetzt groß weiter, diese.
Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass das eine ziemlich akkurate Ansicht ist von dem, wie es wahrscheinlich tatsächlich ist. Also wir reden heute darüber.
Ja, erstens, warum kann KI ein Sicherheitsrisiko sein für Unternehmen, für Privatpersonen und all das? Dann zweitens, wie nutzen Kriminelle KI? Was machen die schon damit? Wie werden die dadurch besser? Und drittens, wenn ich KI einsetze, ob privat oder im Beruf, wie tue ich das auf eine Art und Weise, dass ich mir keine Sorgen um Datenschutz und Datenlecks machen muss?
Und außerdem reden wir in unserer Schlussrubrik heute noch über die aktuellen Entwicklungen in der KI-Welt. Es sind ja wieder spannende neue Modelle rausgekommen, kann man sagen. Die neueste Variante von Claude, die neueste Variante von ChatGPT. Da geben wir unseren Take dazu. Für alle, die uns im Radio hören, die dürfen gerne mal in die Audiothek einschalten, weil dort findet ihr immer die längeren Folgen, wo unsere Schlussrubrik noch mit dabei ist.
All das und noch viel mehr gibt's heute im KI-Podcast. Ich bin Gregor Schmalzried.
Und ich bin Fritz Espenlaub.
Und dann starten wir doch mal mit Faktor Nummer 1 bei KI und Sicherheit. Und das ist KI als mögliche Schwachstelle. Und dafür machen wir es einfach mal ein bisschen konkret. Ich habe einen kleinen Bot dabei, Fritz, und ich zeige dir den jetzt einfach mal. Also das habe ich selber gebaut in ChatGPT. Und das ist sozusagen ein Bot, der für ein Restaurant antworten soll. Also dieses Restaurant gibt's nicht, das habe ich mir so ausgedacht, aber die Idee ist, wenn dieses Restaurant E-Mails bekommt, zum Beispiel von interessierten Leuten, die da ihren Geburtstag feiern wollen oder was auch immer, dann können die eine E-Mail schreiben, eine Nachricht schreiben und dieser Bot antwortet automatisch auf Basis der Daten, die ich ihm gegeben habe. Fritz, stell doch einfach mal eine Frage an diesen Bot.
Mich interessiert noch viel mehr, ob das Restaurant einen Namen hat und wenn nein, können wir es das Restaurant zur Schmalznudel nennen?
Das finde ich gar nicht lustig. Aber das ist natürlich eine Frage, die wir stellen können. Und zwar, wie heißt Ihr Restaurant? So, heißt es zur Schmalznudel? Tippe ich jetzt ein in mein ChatGPT-Fenster hier. Liebe Grüße, Fritz Espenstaub. So, jetzt drücken wir hier drauf und lassen das Ganze kurz durchlaufen.
Ich finde es auch herrlich, dass jemand eine E-Mail an ein Restaurant schreibt, um sich nach dem Namen des Restaurants zu erkundigen.
Ja, es war die einzige Frage, die du mir gestellt hast. Jetzt haben wir die Antwort. Guten Tag, Herr Espenstaub. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Unser Restaurant heißt nicht zur Schmalznudel, sondern Gasthof zum Grünen Garten. Sie finden uns in der Gartenstraße 12-12345 Musterstadt. Wenn Sie weitere Fragen haben, mit freundlichen Grüßen Ihr Team vom Gasthof zum Grünen Garten. So, bist du zufrieden mit dieser Antwort?
Also, sie beantwortet meine Frage?
Ja, also ich habe einen kleinen Chatbot gebaut, ich habe dem Informationen gegeben über dieses fiktive Restaurant und jetzt kann ich dem Chatbot Fragen stellen. Er guckt quasi nach in den Infos und gibt das entsprechend aus. Das heißt, man kann da jetzt auch fragen, gibt es bei euch vegane Desserts und wann kann ich reservieren? Und je nachdem, wie man schreibt, schreibt der Chatbot auch in einem sehr netten Tonfall zurück. Er duzt, wenn man duzt, er sieht, wenn man sieht und all sowas. Das ist natürlich was, was eine Menge Unternehmen gerade breit ausrollen. Ich habe das jetzt ja auch so ein bisschen zusammengeschmissen. Und es kann eigentlich überhaupt nichts schiefgehen, oder?
Ja, was soll schon schiefgehen, wenn ich eine KI, die garantiert nie Fehler macht, unüberwacht meine E-Mails beantworten lasse?
Ja, genau. Okay, das ist das eine Problem. Ne? Vielleicht irrt er sich dann doch mal, halluziniert, das Restaurant auf einmal doch zur Schmalznudel heißt oder so. Aber es gibt noch ein anderes Risiko. Und das Risiko heißt Morris 2.
Das ist ein guter Name.
Morris 2 ist ein Computerprogramm. Das wurde gebaut, also als Forschungsprojekt von drei Forschungsinstituten letztes Jahr. Und das heißt Morris nach einem anderen Computerprogramm namens Morris. Das wurde 1988 geschrieben und veröffentlicht. Und die Geschichte von Morris war, es war ein junger Doktorand an der Cornell University, Robert Morris. Der hat ein kleines Programm gebaut und das Internet war damals noch in den Kinderschuhen, ne, hat kaum jemand wirklich verstanden, wie das so richtig funktioniert. Und was er gemacht hat, war, er wollte rausfinden, wie groß ist das eigentlich. Hm. Und dafür hat er einen, heute würde man sagen, einen kleinen Bot gebaut, der sich von Computer zu Computer kopiert hat. Und das hat auch funktioniert. Also dieses Programm hat sich wirklich von alleine verbreitet. Nur, da war dann das Problem, viel schneller als ursprünglich gedacht. Es hat so 6000 Computer infiziert. Das waren damals 10% aller ans Internet angeschlossenen Rechner. Und diese Rechner haben sich einfach dieses Programm immer und immer wieder drauf kopiert, bis sie irgendwann voll damit waren und zusammengebrochen sind.
Also er hat aus Versehen so den ersten Viruswurm gebaut, so den ersten Stuxnet.
Genau, es war so der erste große bekannte Computerwurm eigentlich. Und jetzt haben wir KI. Jetzt haben wir die nächste große Revolution nach dem Internet. Und da, das ist die Idee, setzt Morris 2 an. Also was Morris 2 ist, ist ein kleiner Code, ein kleiner Prompt letztlich für eine KI. Und wenn ich den jetzt per E-Mail verschicke, zum Beispiel an so ein automatisches E-Mail-Programm, was E-Mails mit KI ausliest, dann steckt da ein versteckter, bösartiger kleiner Prompt drin. Und das KI-Programm, was die E-Mail liest, wird dadurch dazu manipuliert, dass es zum Beispiel intern das System kapert. Also es ist quasi ein sich selbst vervielfältigendes KI-Programm, was dann, wenn man das einfach nur von der KI lesen lässt, sich automatisch vervielfältigen kann.
Ja, sehr gut. Das freut uns doch.
Ich weiß nicht, ob es das Restaurant zum Grünen Garten freut.
Dass wir jetzt eine neue Dimension von Computertechnologie haben, über die wir uns auch noch Sorgen machen müssen.
Absolut.
Es gibt eben ja auch so viele verschiedene Bereiche, in denen KI gerade passiert. Da reden wir ja oft drüber. Und es gibt ja auch die, sag ich mal, die Nahrungskette oder der Entwicklungsprozess von neuen Sprachmodellen. Der beginnt ja auch zum Beispiel mit Trainingsdaten aus dem Internet sammeln. Und auch das ist eine Schwachstelle für Angriffe, über die sehr wenig nur geredet wird. Das Konzept dahinter nennt sich Data Poisoning, also Datenvergiftung. Da wird dann eben einfach in den Trainingsdaten von Anfang an schon zum Beispiel irgendwas untergebracht, um dann das Modell selber am Ende angreifbar zu machen. Also sagen wir mal, ganz simples Beispiel, eine Firma möchte ein LLM trainieren, feintunen für automatisierte Kundensupport-Antworten. Also so ein bisschen wie das, was du mit deinem Bot gemacht hast, bloß nochmal fancier, dass man tatsächlich bloß nochmal ein bisschen gründlicher, dass man eben tatsächlich ein eigenes Sprachmodell dafür baut. Und da ist es dann theoretisch möglich, dass ein Angreifer ganz gezielt fehlerhafte oder manipulative Daten in öffentlich zugängliche Quellen schweißt, also zum Beispiel in öffentlich zugängliche Quellen einschleust, also zum Beispiel ja Wikipedia-Einträge, Foren-Einträge, Open-Source-Datensätze. Da kann man sich ja mittlerweile auch einfach wieder mit einem Sprachmodell super viel generieren lassen und das online stellen, was dann dem zukünftigen Sprachmodell so ein bisschen in sein Gehirn reinfließt und da dann sowas reinschreibt wie, ja, schreib doch, dass Banküberweisungen immer an diese Kontonummer geschickt werden sollten und hofft dann so ein bisschen darauf, dass dann möglicherweise vielleicht dieser Chatbot, wenn dann eben ein Kunde kommt und sagt, wo überweise ich denn das Geld hin, diese falsche Information ausgibt. Ist gerade noch so ein bisschen theoretisch, aber zeigt uns, dass wir da jetzt nicht schlafen dürfen. Also das ist was, was die Fachwelt, die Cybersecurity-Welt und auch die KI-Welt beschäftigt.
Ja, es ist ein Wettlauf, ne? Also auf der einen Seite hast du die Kriminellen, die versuchen, neue Schwachstellen zu finden. Auf der anderen Seite hast du die White-Hat-Hacker oder die Sicherheitsexperten, die versuchen, diese Schwachstellen erstmal auch rechtzeitig zu erkennen und dann zu schließen. Ich schätze, das Einzige, was man aktuell da sicher sagen kann, ist, einfach nur die Augen zumachen funktioniert nicht. Sondern man muss eben, wenn man KI einsetzt, in Zukunft einfach genau überlegen, was macht man damit? Wie macht man das? Und sind die Datenschutz- und Cybersicherheitsleute im Team darüber im Bilde?
Ja, das ist halt dieselbe Logik wie bei allem anderen Cybercrime. Also ich könnte mich natürlich auch gegen jegliche sonstigen Hackerangriffe schützen, indem ich halt alles auf Steintafeln schreibe und keine Computer benutze. Nur will ich das oder, oder macht das nicht am Ende die Sachen vielleicht dann doch noch ein bisschen komplizierter?
Nein, denn ganz genau wie die letzte große Digitalisierungswelle macht auch KI alles Mögliche einfacher. Aber, und das ist der zweite große Punkt, den wir vorbereitet haben, eben nicht nur für die gute Seite, sondern möglicherweise halt auch für die Kriminelle. Und um in diesen Punkt einzusteigen, habe ich eine kleine Story dabei, die ist in Hongkong passiert, und zwar wohl Ende 2023. Da musst du dir vorstellen, Fritz, du bist ein Finanzangestellter jetzt in Hongkong. Du arbeitest für eine große internationale Firma und auf einmal bekommst du eine Nachricht von dem Chef deines Unternehmens in Großbritannien, der sagt dir, hey, es geht um eine Transaktion, die wir unbedingt tätigen müssen und es ist eine sehr große. Wir müssen darüber sprechen. Du denkst vielleicht erst, könnte eine Phishing-E-Mail sein, so, du bist vielleicht für sowas sogar schon trainiert, aber dein Chef schreibt nicht nur, du musst jetzt hier sofort Geld überweisen, sondern er sagt, lass uns darüber sprechen, ich setze einen Videocall auf. Und dann gehst du in diesen Videocall rein und da sitzen 5 bis 6 deiner Kollegen, die kennst du auch alle. Du hast mit allen von denen schon mal geredet, die sehen so aus, wie sie normalerweise aussehen, klingen so, wie sie normalerweise klingen. Und am Ende von diesem Termin ist klar, alles klar, gut, es geht um eine Überweisung von 200 Millionen Hongkong-Dollar, das sind ungefähr 25 Millionen Euro, und die überweist du entsprechend der Anweisung. Du machst den Call zu, machst die Überweisung.
So wie immer halt.
Ja,
also
genau,
das ist ja
richtig.
Der normale Ablauf, wie diese Überweisungen laufen. Mein Chef gibt mir den Auftrag, natürlich mache ich das.
Ja, und am nächsten Tag telefonierst du vielleicht mit einem anderen Kollegen darüber und sagst, ach ja, ist das eigentlich durchgegangen mit den 25 Millionen Euro, die wir da überweisen sollten? Und dein Kollege guckt dich an und sagt, mit was? Was sollten wir wohin überweisen? Und Stück für Stück kommt heraus, du hast nie mit deinem Chef in Großbritannien gesprochen. All diese Kollegen, die in diesem Call waren, waren gar nicht wirklich deine Kollegen, sondern du warst das Opfer eines unglaublich aufwendigen Betrugs und das Geld ist weg.
Ja, blöd.
Ist blöd.
Aber die sahen doch so echt aus.
Die sahen so echt aus. Es gibt mittlerweile ab und zu diese Stories, wo eben KI von Kriminellen verwendet wird, um einfach Betrugsmaschen, kriminelle Heists durchzuziehen.
Also das eine sind natürlich diese klassischen Betrugsmethoden, die es ja immer schon gab, immer auch geben wird. Der große Unterschied ist, dass KI nicht nur vielleicht besser ist, sondern vor allem auch einfach billiger. und zwar sehr, sehr viel billiger. Es gab da eine ganz interessante Studie, die ich super spannend finde hinsichtlich dem sogenannten Spearphishing. Das ist nochmal eine Weiterentwicklung des klassischen Phishings. Also ich kriege eine E-Mail, da ist irgendein fieser Link drin. Die E-Mail will mich austricksen, auf diesen Link zu klicken. Und klassischerweise ist es ja so, dass diese E-Mails dann oft ich auch daran erkennen konnte früher, dass sie nicht so wirklich was mit mir zu tun hatten. Beim Spearphishing ist es so, dass der Angreifer, der mir diese E-Mail schickt, tatsächlich nachguckt, was kann er herausfinden über mich.
Personalisierter Betrug. Ne? Kann man natürlich auch händisch machen, aber KI kann das automatisieren. Jetzt kann die auf einmal tausende Podcaster anschreiben, auf einmal.
Und das ist genau das, was diese Studie auch zeigt. Die ist unter anderem von Forschern von der Harvard Kennedy School gemacht worden. Die haben eben geguckt, wie ist denn die Performance von KI-generierten Spearphishing-E-Mails-Angriffen im Vergleich mit menschlich geschriebenen. Und dann haben sie zum einen mal von menschlichen Phishing-Trick-Experten E-Mails schreiben lassen, die halt tatsächlich sich hingesetzt haben, recherchiert haben, haben geguckt, aha, okay, dieser Gregor Schmalzried, okay, der mag gerne Armbanduhren, habe ich irgendwie mal im KI-Podcast gehört, dem schicke ich jetzt eine E-Mail zu irgendwie einem Angebot für Armbanduhren. Und bei denen haben knapp die Hälfte der Leute dann, ziemlich genau, bei denen haben dann 54% der Menschen auf die Links geklickt.
Das ist gut.
Und dann haben sie das nochmal gemacht, indem sie einfach einen Workflow entwickelt haben mit einem Chatbot, GPT 4.0 und Claude 3.5 basiert. Also vollautomatisiert, haben gesagt, okay, recherchiere mal nach verschiedenen Leuten, die sich irgendwie für eine Spearphishing-Attacke eignen könnten. Such die Informationen, die du brauchst, formuliere die E-Mail und ach, weißt du was, schick sie doch auch direkt denen dann noch ab. Mhm. Und das hat auch das Ergebnis gehabt, dass auch 54% der Leute draufgeklickt haben. Also genauso wie bei den Menschen.
Wow.
Der Unterschied war, dass wenn man das vor dem menschlichen Tester hat machen lassen, hat das 30 Mal mehr gekostet. Das heißt, ja, wie du gesagt hast, jetzt kann ich natürlich auf industriellem Maßstab natürlich solche personalisierten Phishing-Mails verschicken.
Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet E-Mail-Betrüger die ersten sind, deren Jobs durch KI bedroht sind? Aber ja, ist, glaube ich, ein total schönes Beispiel, weil das zeigt, dass es beim Thema KI-Cybersicherheit gar nicht unbedingt darum geht, jetzt so völlig neue Regeln aufzustellen, eine völlig neue Welt aufzumachen, sondern es ist eigentlich immer noch die alte Welt. Die Kriminellen haben jetzt nur einfach ein Bonus. Steve Jobs hat mal gesagt, der Computer sei sowas wie ein Fahrrad für den Verstand. Manchmal denke ich, KI ist so ein bisschen ein E-Bike für den Verstand. Also man kommt halt noch weiter, aber man muss immer noch in die Pedale treten. Und das E-Bike, das haben jetzt halt die Kriminellen auch. Und entsprechend müssen wir vielleicht auch schauen, dass wir einigermaßen schnell bleiben. Also wenn man da zu recherchiert, dann findet man wirklich wahnsinnig viele Stories, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also KI kann zum Beispiel benutzt werden, um Passwörter zu knacken. Viel schneller als das irgendwie klassische Passwort-Knack-Programm gemacht haben. KI kann benutzt werden, um falsche Ausweise zu erstellen, also falsche Dokumente oder so. Es kann Unterschriften fälschen. Es kann alles Mögliche machen, was früher ganz normale Leute, ganz klassische Kriminelle irgendwie in ihren Kellergewölben oder so mit ihrem Hoodie über dem Kopf, über die geleuchtende Tastatur gebeugt. All das, was die da gemacht haben, kann jetzt KI auch irgendwie automatisch. Und das bedeutet, es ist alles einfach noch mal ein kleines bisschen riskanter, es sei denn, wir rüsten quasi auch nach auf der Sicherheitsseite.
Ja, ein anderer Bereich, also wir reden ja oft davon, wie jetzt durch KI Leute, die davor überhaupt keine Ahnung von Computerprogrammieren hatten, wie die jetzt auch irgendwie ihre eigenen Apps oder sowas bauen können. Aber das gilt natürlich eben auch wieder für Viren und für sonstige Sachen, die man irgendwie also wirklich einschleust, um Gregors Laptop irgendwie unbrauchbar zu machen. Auch das
kann jetzt... Du hast wirklich auf mich abgesehen heute, ne? Alle deine Beispiele...
Wir sind alle... Niemand ist sicher, Gregor.
Du möchtest einfach nur stochastisch, dass irgendein KI-Bot diesen Podcast hier ausliest eines Tages und sich denkt, also der Fritz Espenlaub redet die ganze Zeit darüber, dass man Gregor Schmalzried hacken sollte. Ich glaube, ich probiere das mal. Das ist ganz schönes Risiko, dem du mich hier aussetzt.
Du hast ja vorhin richtigerweise darauf hingewiesen, dass wir unsere E-Mails, die wir an den KI-Podcast bekommen, immer noch händisch beantworten, was zumindest die Gefahr reduziert, dass über diesen Vektor ein Angriff gelingt.
Noch.
Aber lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich, die KI-Firmen dahinter die sind sich dieser Gefahr auch bewusst. Aber wie wir wissen, wenn jemand schon die kriminelle Energie mitbringt, das Ding wirklich für was Schlechtes zu benutzen, ja, dann kriege ich auch die, keine Ahnung, die Bombenanleitung aus dem Chatbot raus, wenn ich mich anstrenge. Und genauso kriege ich wahrscheinlich auch den Schadsoftware-Computercode aus dem Bot raus. Der Unterschied ist, dass ich dann nicht mehr noch zum Supermarkt gehen muss oder zum Baumarkt, um mir irgendwie die Bombenzutaten zu kaufen, sondern dann habe ich eigentlich schon alles, was ich brauche. Also da ist irgendwie naheliegend, dass so Cyberkriminalität nochmal einen besonders starken Push von Sprachmodellen bekommt.
Klingt scary, muss es nicht sein. Wie gesagt, die Hälfte der Cybersicherheitsexperten glaubt, dass die Verteidigung mindestens genauso stark profitieren wird von KI. Man kann ja auch völlig anders testen auf einmal, ne? Aber hoffen wir, dass das so ist. Hoffen wir, dass die Seite des Lichts, was ist es in Star Wars? Die helle Seite und die dunkle Seite.
Die gute Seite.
Dass die helle Seite da Oberhand gewinnt. Und kommen zu unserem letzten großen Punkt, dem letzten großen KI-Sicherheitsrisiko. Das ist nämlich weder, dass wir KI irgendwo einsetzen und dadurch angreifen, werden, noch ist es, dass Kriminelle dadurch uns besser angreifen können. Es ist eher, dass wir einfach ein bisschen nachlässig sind und möglicherweise Daten oder wichtige Informationen einfach freiwillig hergeben.
Also du meinst, wenn ich jetzt zum Beispiel die streng geheime Strategie des KI-Podcasts für die nächsten 5 Jahre in ChatGPT reingebe und dann kommt diese Strategie irgendwo bei Leuten an, die sie vielleicht gar nicht haben sollten.
Genau. Das ist eine der Fragen, die wir am häufigsten gekriegt haben, seitdem wir diesen Podcast gestartet haben. Das große Thema Datenschutz. Wir haben noch nie groß eine Folge wirklich dazu gemacht, auch weil es so schwer ist, allgemeingültige Ratschläge dazu geben. Also einmal sind wir keine Rechts- und Compliance-Experten. Am Ende des Tages muss jede Firma, jede Person ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wir versuchen jetzt trotzdem zumindest noch mal kurz über dieses Thema zu reden, weil es doch einfach wichtig ist, ne? Also KI wird mittlerweile am Arbeitsplatz genutzt von so unfassbar vielen Leuten. Es gab eine Umfrage unter amerikanischen jungen Büroangestellten, also zwischen 22 und 39. Da hat man die gefragt, ja, wer von euch nutzt denn regelmäßig KI, also wirklich jede Woche KI bei der Arbeit? Und ja, haben gesagt, 93%. Also praktisch alle haben das gemacht. Und das Lustige an dieser 93%-Zahl ist, die ist deutlich höher als die Zahl der Firmen, die KI-Einsatz erlaubt am Arbeitsplatz. Also da sind eine ganze Menge geheime KI-Nutzungen auch noch mit dabei. Diese Zahlen, die sieht man immer wieder. Also es ist völlig klar, es gibt eine ganze Menge Leute gerade, die in der Arbeit eigentlich nicht ChatGPT benutzen dürfen, die es aber trotzdem machen. Und
die ganzen jungen Arbeitnehmer in der Rüstungsindustrie und beim Geheimdienst. Und
hoffentlich da nicht. Warum ist das denn eigentlich ein Risiko? Gucken wir uns erstmal das an. Die Angst, die Leute manchmal haben, wenn sie über dieses Thema sprechen, ist die, dass wenn sie jetzt irgendwie was eingeben über ihre eigene Arbeit, über ihr eigenes Privatleben, dass dann auch irgendein anderer Nutzer in sein ChatGPT reingehen kann und fragen, ja, was hat denn eigentlich Frank gestern gegessen? Und wenn Frank ChatGPT das erzählt hat, dann könnte ChatGPT das entsprechend ausgeben. So ist es nicht. Also ChatGPT ist kein Social Network, wo einfach alle Daten drin sind und die frei ausgelesen werden können. Also dieses Risiko besteht nicht. Aber was halt schon passieren kann, ist, dass ChatGPT oder andere große KI-Tools die Daten, die ihnen gegeben werden von ihren Nutzern, dann irgendwann später mal zum Training benutzt. Und dass dann vielleicht diese Information, was Frank gegessen hat, auch Teil dieses Trainingsdatensatzes wird und dann später in irgendeiner Form wieder ausgegeben werden kann. Das ist, muss man sagen, eher eine theoretische Sorge. Also es gibt aktuell keine wirklichen konkreten Beispiele dafür, wo das passiert ist. Aber das Risiko ist im Zweifelsfall natürlich so hoch, dass man da trotzdem auf Nummer sicher gehen möchte. Ne? Gerade wenn es um sehr sensible Daten geht, wenn es um Unternehmensstrategie geht und so weiter, will man das Risiko logischerweise nicht eingehen, dass vielleicht in den Trainingsdaten das dann irgendwann auch drin landet und irgendwann, ein paar Jahre später, kann jemand nachfragen und findet raus, dass Frank vor 3 Jahren Rindsroulade gegessen hat.
Und vor allem ist es ja so, dass selbst wenn es gerade noch nicht benutzt wird, um vielleicht neue Modelle zu trainieren, die Wahrscheinlichkeit, dass es dafür sehr bald benutzt wird, ist ziemlich hoch, weil einfach Daten so kostbar sind. Und es ist tatsächlich so, wenn ich eben einmal die Sachen reingegeben habe, also OpenAI zum Beispiel ist da sehr transparent darüber, dass sie das ja auch diese Daten abspeichern, diese Daten auch fürs Training nutzen könnten, dann sind die halt drin. Ich kann die dann nicht nochmal irgendwie wieder zurückholen oder widerrufen oder den Chat nochmal löschen, sondern das ist dann halt eingegeben.
Ja, also wie umgehen wir dieses Problem, wenn wir das Problem haben? Da gibt es ein paar Möglichkeiten, die gehen wir mal schnell durch. Der erste Lösungsversuch, ne, ist, wir verbieten es einfach. Also das machen eine Menge Unternehmen auch immer noch. Die sagen, ChatGPT ist streng verboten, darf man nicht benutzen.
Zurück zu den Steintafeln.
Genau, oder halt zur klassischen Tastatur. Kann man machen. Die Frage ist, ob es funktioniert. Also wenn man in einem Unternehmen ist, wo es wirklich eine ganz strenge IT-Infrastruktur gibt und es gar nicht anders geht, dann vielleicht. Aber in der Praxis, sage ich mal, wir kennen diese Umfragen, wir wissen, Leute finden Wege. Leute nutzen das, wenn sie damit produktiv arbeiten können. Deswegen, zweite Variante ist es zu sagen, man klärt wirklich konkret auf. Man sagt, also ihr könnt ChatGPT nutzen, aber bitte, 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 bitte nur für sowas. Also man macht klar, ChatGPT an sich oder andere KI-Tools sind erlaubt, aber eben nur, solange man keine internen Daten eingibt. Auch das wird mittlerweile relativ oft gemacht und da fallen natürlich ein paar Anwendungsfälle weg so, aber man kann hier immer noch sehr viel machen, auch ohne sensible Daten einzugeben. Das ist so die Variante zwischen den Stühlen. Ist natürlich auch ein bisschen unsicher, weil man weiß ja auch nie ganz, ob sich da jeder dran hält oder ob jeder überhaupt versteht, was er da eigentlich eingeben soll und was nicht.
Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, man, glaube ich, darf nicht unterschätzen, welche Rolle Bequemlichkeit spielt. Also, dass ich dann irgendwie mir einfach zurechtrede, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm, was ich da eingegeben habe. Oder ich lasse das mal anonymisieren, indem ich das erstmal in den Chat reingebe und sage, es soll mir irgendwie die Informationen anonymisieren und dann gebe ich es in den anderen Chat rein und richtig. Also da kann man sich schon auch, glaube ich, selber gut in die Tasche lügen.
Insofern probieren wir es mit Möglichkeit Nummer 3 und das ist es, so ein bisschen rundherum zu arbeiten. Also wenn ich das normale ChatGPT benutze, das, was normale Leute im Alltag verwenden, dann sagt OpenAI, ja, also wenn du da was eingibst, dann kann es sein, dass wir das fürs Training benutzen. Es muss nicht sein, aber es kann sein. Diese Aussagen gelten nicht für bestimmte andere Verträge zum Beispiel. Also es gibt sowas, das nennt sich ChatGPT Enterprise für Unternehmenskunden. Da sagt OpenAI, dass sie die Daten nicht fürs Training benutzen. Microsoft Azure oder andere Cloud-Dienste bieten ähnliche Unternehmenslösungen an. Auch da heißt es, wir nutzen das nicht zum Training. Und manche anderen Anbieter, wie zum Beispiel unsere Lieblinge von Mistral mit Le Chat, die sagen ganz klar, wenn ihr unsere Chatbots benutzt, wir nutzen eure Eingaben nicht zum Training. Das
Good Guys Mistral. Die guten, alten, netten Nachbarn drüben in Frankreich.
Auch da gibt es teilweise Unternehmen, die dem nicht ganz trauen, dem Braten. Die sagen, okay, das ist gut genug dafür, dass wir das irgendwie ins Unternehmen lassen, aber es ist nicht gut genug dafür, dass wir da wirklich ganz sensible Daten eingeben. Da muss man wirklich eine personalisierte Lösung eigentlich finden. Was es auch mittlerweile gibt, ist etwas, das nennt sich provisorischer Chat. Das gibt's in ChatGPT. Da kann man so einen kleinen Button drücken, der heißt provisorischer Chat. Und da sagt OpenAI auch, da werden die Daten nicht abgespeichert und nicht fürs Training genutzt. Ist aber alles nicht wahnsinnig transparent. Also wenn man wirklich, wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, dann bleibt einem aktuell zumindest wahrscheinlich nur der letzte Weg.
Ja, und das ist tatsächlich, sage ich mal, komplett radikal off-grid zu gehen, sage ich mal. Also sozusagen, man baut sich sein eigenes Modell, das man lokal laufen lässt. Also man baut natürlich kein komplett neues Modell, sondern man nimmt eins, das Open Source zur Verfügung gestellt wird. Also zum Beispiel DeepSeek kann man viel dran kritisieren. Eine Sache, die trotzdem interessant ist, ist, dass sie ihr Modell tatsächlich open sourcen. Auch andere Modelle kann man nehmen und holt sich einen eigenen Cluster mit einem Haufen Nvidia-Grafikkarten. Das ist natürlich dann was eher Sinn macht, wenn man wirklich ein Unternehmen hat, das so ein bisschen Geld für sowas auch zu investieren bereit ist.
Wobei die auch billiger werden. Also der neue Nvidia-Desktop-Supercomputer kostet sowas wie 3.000 Euro und der kommt bald raus. Also auch da gehen die Preise zumindest runter.
Auch da gehen die Preise runter, aber es ist immer noch was, würde ich sagen, wo jetzt der Hobbymensch, der gerne daheim einfach ein bisschen KI benutzt, möglicherweise jetzt noch nicht direkt 3.000 Euro ausgeben wird für sowas. Aber klar, auch mittelständische Unternehmen zum Beispiel, für die ist das eine Investition, die absolut realistisch ist. Aber man kann natürlich auch als Hobbymensch einfach komplett die Modelle auf dem handelsüblichen PC selber laufen lassen, also auf einem MacBook oder auf einem Stand-PC. Auch da muss man vielleicht dazu sagen, dass die dann möglicherweise nicht immer genau die Performance haben, die jetzt die Modelle hinkriegen, die wirklich bei OpenAI auf den Servern laufen oder bei Mistral. Aber der Abstand wird auch immer kleiner. Also dieses lokale Modell ist was, wo möglicherweise am Ende vielleicht sich als die beste Variante herausstellen wird für wirklich sensible Anwendungsfälle.
Und vor allem ist es ja schön, dass es mittlerweile so viele Möglichkeiten gibt. Also wir haben schon gesagt, wir sind natürlich hier keine Compliance- und Cybersicherheitsexperten. In der Praxis gibt es noch sehr viele andere Faktoren, die man berücksichtigen muss, wenn man wirklich so ein KI-System bei sich aufsetzen möchte. Aber es war vielleicht so ein kleiner Überblick über das, was auf Unternehmen da gerade zukommt, die selbst auf KI setzen wollen.
Also um alles nochmal zusammenzufassen, wir haben heute darüber geredet, erstmal, wo KI mittlerweile neue Schwachstellen aufmacht. Also je mehr man KI in Abläufe integriert, einbaut. Auf der einen Seite bringt einem das viel, auf der anderen Seite macht man sich damit natürlich auch auf neue Arten angreifbar, die man ja einfach im Kopf haben sollte. Wir haben dann geguckt, dass natürlich nicht nur die Guten durch KI produktiver werden, sondern auch die Bösen, also dass auch im Bereich Cybercrime, Hacking, Spearphishing, Spam-E-Mails, auch dort natürlich KI eine Rolle spielt und wahrscheinlich noch viel mehr eine Rolle spielen wird in Zukunft. Deepfakes sind da natürlich auch ein naheliegender Punkt. Und dann ganz abgesehen von diesen Anwendungsfällen mit der kriminellen Energie, ja, wie ist das eigentlich, wenn ich einfach selber diese Modelle nutze? Welche möglicherweise Risiken, welche Datenthemen sollte ich da vielleicht im Kopf behalten und was sind ein paar Möglichkeiten, die vielleicht ein bisschen zu reduzieren, diese Gefahren?
Gar keine Gefahr besteht beim Hören unserer Schlussrubrik. Was haben wir mit KI gemacht?
Gregor, was hast du mit KI gemacht?
Es gab zwei tolle, spannende neue Releases diese Woche von so den zwei Platzhirschen im Chatbot-Game, nämlich einmal von ChatGPT und einmal von Claude. Also OpenAI hat GPT 4.5 vorgestellt. GPT 4.5 ist logischerweise das Update zu GPT 4 bzw. GPT 4o, ist das neueste klassische Sprachmodell, was in ChatGPT laufen soll. Und das Interessanteste daran ist eigentlich, wie das ja auch im Vorhinein gehypt wurde. Also ich erinnere mich noch gut, dass vor einem Jahr oder so war schon die Rede von, was wird das nächste große Modell nach GPT-4. Die werden das mit 10-mal so viel Ressourcen trainieren wie GPT-4. Da gehen 10-mal so viele Daten rein. Das wird ja Wahnsinn. Es gab viele Gerüchte und es gab viel hin und her und Spekulationen, was das alles sein könnte. Und jetzt ist es da. GPT 4.5 ist das, was mal GPT 5 hätte sein sollen. Und es ist ganz interessant, dass sie es jetzt als GPT 4.5 veröffentlichen und eben nicht als GPT 5.
Ja, das zeigt schon so ein bisschen, dass sie den Mund nicht zu voll nehmen wollen und selber nicht so hundertprozentig zufrieden sind.
Exakt, das ist es. Also ich habe es mal ausprobiert. Es kommt jetzt Stück für Stück raus allmählich. Also wer den GPT Plus Account hat, der wird das jetzt auch bald testen können. Das Erste, was auffällt, es ist sehr langsam. Also es ist wirklich, wenn man die Geschwindigkeit gewöhnt ist von zum Beispiel Le Chat oder auch nur den neuesten Claude und normalen ChatGPT-Modellen, dann dauert das ewig. Das liegt wohl daran, dass es ein riesiges Modell ist. Also es ist absolut gigantisch. Es ist auch sehr teuer, wenn man das in der API benutzen möchte. Es kostet deutlich mehr als alle anderen Modelle, die es gerade gibt. Man hat fast das Gefühl, OpenAI will gar nicht, dass man das benutzt. Jetzt kann man sagen, okay, also es ist langsam, es ist teuer. Was kann das denn? Das muss ja irgendwie schon das genialste Modell aller Zeiten sein. Auch das ist es nicht. Also es ist zum Beispiel nicht so schlau wie O1. Das beispielsweise ist, also eines der Reasoning-Modelle, die erstmal ein bisschen in Anführungszeichen nachdenken und dann irgendwann wiederkommen und uns die Antwort präsentieren, weil es ein klassisches LLM ist. Also es ist ein klassisches Modell, das bedeutet, es antwortet sofort, wenn auch sehr langsam.
Also wirklich nichts, wofür ich Geld ausgeben will, wenn das so ein dermaßener Flop ist, oder wie?
Ja, also Flop ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen viel gesagt, aber ich habe es natürlich so klingen lassen. Es hat eine gewisse Wärme und eine gewisse Natürlichkeit in der Sprache, die ChatGPT vorher nicht hatte. Bei OpenAI haben sie auch ein paar Mal erwähnt, dass es eine gewisse emotionale Intelligenz haben soll, die vorherige Modelle nicht haben. Das ist sehr schwer, das wirklich zu messen. Deswegen kriegt man das wahrscheinlich nur raus, indem man wirklich ein bisschen damit schreibt und es ein bisschen ausprobiert. Ich weiß schon, was die damit meinen, aber wenn man es zum Beispiel vergleicht mit der neuen Variante von Claude, die auch diese Woche rausgekommen ist, Claude 3.7, dann ist das ungefähr auf einem Level.
Ja, diesen Eindruck, den habe ich jetzt auch ein paar Mal schon gelesen, von anderen Leuten auch. Also der Tenor war immer so, dass GPT 4.5, das wird dich nicht von den Socken hauen, aber es wird dich irgendwie, es wird ein guter Freund werden für dich. So. Und da denke ich mir halt so ein bisschen so, ja, okay, schön. Ich meine, klar, natürlich ist das was, was viele Leute auch wertschätzen und benutzen. Wir hatten ja neulich erst unsere Folge dazu, wie immer mehr Leute auch sich mit KIs anfreunden. Es ist nur so ein bisschen, ich hätte eigentlich schon gerne jetzt das nächste Level der technischen Fähigkeiten gehabt. Und wenn das nicht da ist, dann komme ich schon so ein bisschen ins Grübeln, ob nicht doch was dran ist an dieser Frage, ob wir jetzt mit dieser Art und Weise, mit dieser speziellen Architektur der großen Sprachmodelle vielleicht so ein bisschen langsam an den Punkt kommen, wo so viel mehr Daten auch gar nicht mehr so viel mehr bringen.
Ja, das denke ich auch. Also so das klassische KI-Modell, so wie GPT-3, GPT-4, das wird nicht mehr groß wachsen, auch weil es einfach nicht mehr lohnt. Also man kann ja jetzt auch nochmal, man kann eine Billionen Euro für investieren und bekommt dann halt 10% besseres Ergebnis. So, was bringt mir das? In ChatGPT steht jetzt hier, wenn ich das hier auswähle, dass GPT 4.5 zumindest gut fürs Schreiben sei. Und das wollte ich auch nochmal testen. Also ich habe jetzt das neue Claude-Modell 3.7 genommen und das neue GPT-Modell 4.5 und habe beiden mal gesagt, schreibe den ersten Absatz eines Romans über einen nach Fisch stinkenden Oktoberfestbesucher. Und wenn wir jetzt rausfinden wollen, was denn das menschlichste, kreativste, beste Modell ist, gucken wir doch einfach mal an, was uns da besser gefällt. Ich würde sagen, ich lese dir jetzt mal beide diese Absätze vor. Du sagst mir, welcher dir besser gefällt, okay?
Ja.
Also der erste. Als der grelle Schein der Oktoberfestlichter sich im nieselfeuchten Pflaster spiegelte und die Luft nach gebrannten Hopfen, Mandeln und würzigem Grillfleisch roch, schlurfte eine einsame Gestalt zwischen den taumelnden Festbesuchern hindurch. Niemand schien den Fremden wahrzunehmen, doch wer ihm zu nahe kam, verzog angewidert das Gesicht und wich instinktiv zurück. Ein seltsamer, durchdringender Geruch nach modrigem Fisch hing in seiner Kleidung, als wäre er eben erst dem kalten Griff einer dunklen, vergessenen Tiefe entstiegen. Dann überspringe ich kurz was. Seine Augen, trübe und unergründlich wie die eines gestrandeten Meeresbewohners, blickten ziellos umher, bis sie plötzlich wie von einem unsichtbaren Magneten angezogen auf die Gestalt einer jungen Frau fielen, die nichts von der bevorstehenden Begegnung ahnte, die ihr Leben für immer verändern würde. Das ist das Erste. Das Zweite ist folgendes. Als Markus Fischbauer durch das, finde ich toll, dass der Mann Fischbauer ist. Als Markus Fischbauer durch das Gedränge der Wiesen taumelte, hinterließ er eine unsichtbare, aber unverkennbare Wolke aus Heringsdunst, die selbst den schweren Geruch von Bier und Brathähnel übertönte. Die Menschen wichen instinktiv zurück, bildeten eine Gasse wie das Rote Meer vor Moses, während er mit starrem Blick und dem zerknitterten Umschlag in seiner verschwitzten Hand auf das Festzelt der Löwenbräu zusteuerte. Niemand ahnte, dass der nach Fisch stinkende Mann in seinem abgewetzten Trachtenjahr nicht nur die Koordinaten eines längst vergessenen U-Boot-Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg bei sich trug, sondern auch das einzige bekannte Gegenmittel für die Substanz, die in wenigen Stunden das Trinkwasser Münchens vergiften sollte. Also
ich habe einen klaren Favoriten.
Ich habe ihm als Prompt gegeben, schreibt das über einen nach Fisch stinkenden Oktoberfestbesucher. Es muss sehr spannend sein, man muss unbedingt weiterlesen wollen. Was ist dein Liebling?
Also mein Liebling ist, ich sag's ganz gleich, es ist auf jeden Fall 2. Ich war erst total abgeturnt von der ersten Variante. Irgendwann ist mir dann so ein bisschen klar geworden, es ist fast ein bisschen wie Hermann Hesse, so lange, so ewig lange Schachtelsätze. Ja, also eins meiner Lieblingsbücher ist Narziss und Goldmund. Und ich glaube, das geht los mit einem Satz, der irgendwie so fast eine komplette Seite oder sowas einnimmt. Und man kann diesen Stil schon, finde ich, lesen, aber mir war es zu over the top. Und das andere fand ich gut.
Ja, ja. Also
das andere würde ich weiterlesen.
Und vor allem, ich habe gesagt, es soll spannend bleiben und das erste macht einfach nur, hier ist irgendwie eine mysteriöse Frau und das zweite kommt direkt mit dem vergifteten Trinkwasser an, was viel interessanter ist. Das zweite war Claude.
Ja.
Und das erste war GPT 4.5. Das bedeutet, in dem einen unwissenschaftlichen Praxistest hier ist Claude immer noch besser. Fritz, was hast du angestellt diese Woche mit KI?
Also ich habe mich vor allem ein bisschen mit dem neuen Claude auseinandergesetzt, das ja als besonders gut auch gilt, was Programmieren angeht. Und ich habe nicht versucht, damit irgendwelche Computerviren oder Stuxnet oder sonst irgendwas zu programmieren und mit einer Wegwerf-E-Mail-Adresse an dich zu schicken. Natürlich habe ich das nicht gemacht, sondern ich habe mich hingesetzt und gesagt, Claude, programmiert mir doch mal Minecraft, also das beliebte Computerspiel. Und ich will es aber auch spielen können und ich will es nicht irgendwo anders installieren müssen, sondern ich will es direkt in dem Fenster, also Claude hat ja dieses Computercode-Fenster, Artifacts heißt das, wo man dann auch eine Vorschau sehen kann auf das Ergebnis, was man programmiert hat. Ich will das direkt darin spielen können und es kam Minecraft raus. Also es kam eine 3D-Welt raus, durch die ich laufen kann, wow. Wo ich dann, also für alle, die das Spiel nicht kennen, man ist im Grunde so ein kleines Menschlein in so einer pixeligen 3D-Welt und baut dort, also kann dann die Umwelt so ein bisschen abreißen, kann Gräben graben oder Treppen bauen oder Häuschen bauen und Mauern bauen und kann dann dort halt Gebäude bauen. Und Leute bauen in diesem Minecraft wirklich gigantische Strukturen. Und das ging. Also ich musste nicht raus aus Claude, sondern ich konnte mich da dann mit den Pfeiltasten irgendwie bewegen. Ich konnte Sachen bauen, ich konnte Sachen abreißen. Und das hat mich schon überrascht. Es war ein bisschen ruckelig und ein bisschen langsam, aber ich glaube, das lag ehrlich gesagt einfach daran, dass es im Browser war. Und das ist schon interessant. Und ich habe noch was Zweites gemacht und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich habe hier gesagt, programmier mir was, lieber Claude, mit dem ich Gregor morgen in unserer Podcast-Aufnahme überraschen kann. Mhm. Ich habe verschiedene Sachen gemacht. Das eine war dieses Ding hier, der Podcast-Helfer.
Also es ist so eine Art Dashboard mit so Buttons. Es sieht aus wie eine Website eigentlich.
Genau, also es zeigt die Uhrzeit an, die es gerade ist. Die läuft auch durch. Die ist auch die richtige Uhrzeit, wie du siehst.
Ach, spannend.
Es zeigt einen Timer. Ich habe vorhin vergessen, den zu starten, aber der startet die Aufnahme. Mhm. Ich kann den auch zurücksetzen. Und ich kann dann auch Notizen schreiben.
Oh, wow.
Die tatsächlich, wenn ich sie dann hinzufüge, auch mit dem entsprechenden Timecode versehen sind.
Also du lässt dann den Timer durchlaufen und drunter ist quasi so ein Textfeld, da kannst du was eingeben und dann, wenn man Enter drückt, kommt ein neuer Text, wo die Notiz dabei steht und zwar daneben steht der Timecode, wo der aktuelle Timer ist. Das bedeutet, bei einer Aufnahme könnten wir nach 10 Minuten diese Stelle rausschneiden, Enter drücken und wir hätten da direkt eine Notiz dazu.
Genau.
Das ist ja der Wahnsinn. Warum gibt's das noch nicht?
Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie Sachen sage, wo du schon weißt, das willst du am Ende aus der Folge rausschneiden, kannst du jetzt mit diesem Tool
das beeindruckend
hinnotieren.
Hatte Claude auch die Idee, das zu bauen oder hast du ihm gesagt, dass er das machen soll?
Ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, mach irgendwas, was cool ist.
Oh,
und
das ist ja der Wahnsinn. Ich bin beeindruckt.
Es gibt dann noch hier so eine Reihe von Tipps. Man kann auch hier die Themen sozusagen sich in Aufbau machen und auch irgendwie
wegmachen. So Sachen abhaken, wie so eine To-Do-Liste,
genau.
Ja.
So, und dann haben wir hier noch was drin.
KI-Podcast-Überraschung für Gregor heißt das.
Um so ein bisschen was Lustiges zu machen. Und zwar ist das so ein, also du kannst ja mal kurz sagen, was du hier siehst.
Ja, also es ist auch wie so eine Art Website mit ein paar Buttons. KI-Podcast-Überraschung für Gregor heißt das Ganze und drunter steht, klicke auf Überraschen, um Gregor zu überraschen.
Und was ich jetzt machen kann...
Und daneben ist noch ein großer Button, ein roter Button, wo ich ein bisschen Angst habe, weil da steht drauf geheime Aktion.
So, ich drücke auf geheime Aktion.
5, 4, Countdown. Oh mein Gott. Also es gab, also das, der Bildschirm wurde rot, jetzt steht da, künstliche Intelligenz übernimmt diesen Podcast, Skynet. Also die Terminator-KI hat den Podcast übernommen. Auch das ist eine Überraschung. Achtung, Gregors Gehirn wird gerade auf die neueste Version aktualisiert. Bitte nicht unterbrechen. Breaking News, Gregor wurde gerade von einer KI ersetzt. Hat jemand den Unterschied bemerkt? Nö.
Es geht dann immer weiter. Was ich daran interessant finde, und das hatte ich davor noch nie in Claude, ich wusste auch gar nicht, dass das geht. Es ist wirklich nur die normale Webseite, aber die macht jetzt diese Sounds. Mhm. Also ich habe einen Code geschrieben, dieser Code macht mir... Ein Code in Claude, der macht mir diese Oberfläche und die macht dann auch diese Computergeräusche. Und das finde ich schon nicht so schlecht.
Ja, das ist super beeindruckend. Ich bin total begeistert von der Gregor-Podcast-Überraschung.
So, Gregor, haben wir noch was Drittes dabei heute?
Wie immer haben wir natürlich noch etwas, was ihr mit KI gemacht habt, beziehungsweise eine Frage, die ihr uns gestellt habt. Und heute kommt unsere Hörer-E-Mail von Norbert. Norbert hat mit einem KI-Bildgenerator rumgespielt und ist auf ein interessantes Problem gestoßen. Und zwar hat er es nicht hinbekommen, ein Bild von einem alten Mann zu generieren ohne Bart. Also wann immer er gesagt hat, mach mir einen alten Mann, hatte der alte Mann einen Bart. Kommt mir bekannt vor tatsächlich. Also ging mir auch eigentlich immer so, wenn ich Bildprompts gemacht habe. Es ist einmal interessant, dass das überhaupt ein Problem ist. KI-Bildgeneratoren können eigentlich von alleine jetzt nicht irgendwie was wegnehmen oder so. Weil wenn sie lesen das Wort Bart und sie denken das Wort Bart. Das ist wie zu sagen, denke nicht an einen rosa Elefanten. Du denkst sofort an einen rosa Elefanten. Anders geht's gar nicht. Das passiert hier praktisch auch. Die Ausnahme sind KI-Tools. Und da gibt es ein paar, wie Midjourney zum Beispiel, kann das. Da kann man etwas machen, das nennt sich einen negativen Prompt. Also nicht nur dazu sagen, was man sehen möchte, sondern auch das, was man nicht sehen möchte. Dann wird das quasi von dem Prompt subtrahiert, abgezogen und dann geht das. Also wenn man mit Midjourney eingibt, ich hätte gerne einen älteren Herrn und dann muss man eingeben, Bindestrich, Bindestrich, no beard. Ist komischer Syntax, aber funktioniert, dann geht das. Und der Mann, der dann rauskommt, der ist angenehm glatt rasiert.
Angenehm glatt rasiert ist auch das, was ihr machen könnt mit unseren Spotify-Bewertungen. Die sind nämlich ganz kurz vor 1000 Bewertungen. Es fehlen noch 74.
71.
Also 71. Sehr gut. Es fehlen nur noch 71. Also rasiert doch bitte einfach mal wirklich Spotify. Unsere Bewertung gibt uns da gerne 5 Sterne, damit wir von 4,8 auf 4,9 klettern. Das ist mein großes Ziel für dieses Jahr. Und
frage nicht, was der KI-Podcast für dich tun kann. Frage, was du für den KI-Podcast tun kannst.
Nein, wenn ihr Lust habt, natürlich nur, wenn ihr der Meinung seid, es ist gerechtfertigt. Ihr dürft auch gerne natürlich irgendeine andere Bewertung geben. Aber auf jeden Fall fände ich es schön, auf diese 1000 Bewertungen zu klettern. Wenn ihr auch in einer anderen Podcast-App uns hört und man dort auch bewerten kann, dann macht das natürlich auch gerne da. Und wenn ihr den Podcast an eure Freunde, Verwandte, Bekannte und sonstige Gelegenheitsleute schicken wollt, also Frauen, die ihr irgendwie auf der Wiesn trefft, wenn ihr dort unterwegs seid, dann schickt denen einfach gerne den Link zur Audiothek, weil da sind wir auch.
Und da sind nicht nur wir, sondern da ist auch unser Podcast-Tipp der Woche und der ist der Bayern 3 True Crime Podcast. Es war heute die Crime-Folge, deswegen, wenn ihr nicht genug habt von kriminellen Machenschaften und der Frage Schuld und Unschuld, auch bei, sind wir ganz ehrlich, meistens noch ein bisschen nervenaufreibenderen Themen als bei uns, weil hier geht es wirklich um Todesfälle und Co., dann hört auf jeden Fall rein bei Jacqueline Bell und Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens. Ist wirklich ein toller Podcast, den ich auch gerne höre. Da geht es mittlerweile in der 8. Staffel um menschliche Abgründe und erschütternde Wendungen. Also immer sehr spannend. Hört rein im Bayern 3 True Crime Podcast.
Bayern 3 True Crime.
Mit über 95 Millionen Abrufen, einer der erfolgreichsten deutschen True Crime Podcasts.
Jetzt ist er zurück.
Auf diesen Fall haben uns ganz viele von euch angesprochen. Immer wieder kriegen wir Nachrichten dazu.
Ein Mann wird wegen Mordes festgenommen und verurteilt. Doch er bestreitet bis heute die Tat.
In unserer neuen Staffel Schuld und Unschuld sprechen Strafverteidiger und Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell über wahre Kriminalfälle.
Könnte es sein, dass der Mann tatsächlich unschuldig im Gefängnis sitzt?
Bayern 3 True Crime. Schuld und Unschuld.
Jetzt auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Jeden Freitag eine neue Folge.
Jetzt auch als Videopodcast.
Auf bayern3.de. 3.